HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Darkness is very long. We have complete darkness for 2 months.
Die Dunkelheit dauert sehr lange. 2 Monate lang ist es vollkommen dunkel.
Licht ist ganz wichtig in der Religion. Mit dem Licht fing alles an.
Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right.
Wir leben im Grunde genommen von Licht, nicht von der Materie. Denken Sie an die Photosynthese. Pflanzen leben ausschließlich von Licht.
Je mehr Licht wir kriegen, desto aktiver werden wir. Außerdem sorgt Licht für gute Laune und dafür, dass wir uns besser konzentrieren können. Deshalb sind ja auch Lampen und Kerzen in der dunklen Jahreszeit so beliebt.
Sie brauchen ja nur hier in der Region mal an einem Samstag nach 3 Wochen grauem Wetter an den Rhein fahren und mal schauen, wie viele Menschen dort in der Wintersonne spazieren laufen.
Ich war letzten Winter in Nordnorwegen, da war es nur 2 Stunden am Tag hell. Und in diesen 2 Stunden hatte ich den Eindruck, waren alle Leute draußen auf der Straße, um möglichst viel Licht zu tanken.
Little darling.
So, die dunkelste Zeit des Jahres ist vorüber, die Wintersonnenwende ist geschafft, die Lichterfeste sind gefeiert, von Jul über Chanukka bis Weihnachten. Der Smog der Silvesternacht hat sich auch verzogen, die Geister sind zwar noch nicht alle vertrieben, die rauen Nächte dauern noch bis Dreikönig, aber es wurden schon ziemlich viele Lichter gegen die Dunkelheit gezündet. Und deshalb geht es uns heute zum Auftakt des neuen Jahres auch ums Licht, das wir ins Dunkel bringen wollen. Vom künstlichen Licht, dem Sonnenersatz oder Sternenglanz am Boden bis zum Sonnenlicht und dessen Nutzung für eine hellere Zukunft. Es war der Licht, der Tag zum Ausklang der dunklen Jahreszeit. Wer die Wirkung des Lichts ermessen will, muss sich in die Dunkelheit begeben, eben schon mal angeklungen. Die Menschen im Norden des Erdballs haben es bis zu 4 Monate dunkel im Jahr, um dann in einer Zeit zu starten, in der die Sonne nicht mehr untergeht. Geschlafen wird im Winter, haben meine Freunde am Polarkreis immer gesagt, wenn wir uns im schwedischen Mittsommer weit nach Mitternacht zum Essen zusammengefunden hatten. Aber was ist dort wirklich dann in diesem langen, dunklen Winter? Unsere Skandinavien-Korrespondentin Randi Häusler erzählt, wie sie mit der nordischen Dunkelheit umgeht.
Hallo, Welt? Hallo, ist da jemand? Möchte ich manchmal rufen, wenn vor meinen Wohnungsfenstern wieder diese Mauer aus totaler Dunkelheit steht. Und das tut diese Mauer zu dieser Jahreszeit nun mal fast die ganze Zeit. Zwischen 9 Uhr am Morgen und 15 Uhr am Nachmittag ist es einigermaßen hell hier in Stockholm, wenn man Glück hat. Aber da bin ich bei der Arbeit. Meine Freizeit findet hier im schwedischen Winter komplett im Dunkeln statt. Das führt zu Unterversorgung. Diagnose: Sonnenlichtmangel. Was also tun? Mit den Jahren habe ich mir ein paar Kniffe angewöhnt. Der erste war ein beherzter Griff ins Portemonnaie, nämlich ich habe mir eine Jahreskarte für den hiesigen botanischen Garten gekauft. Man kommt rein ins Gewächshaus, Jacke aus und dann erstmal durchatmen. Die Düfte von all den Blüten, die vielen Farben, die Wärme und vor allem das Licht. Hell, grell, weiß, wunderbar. Es gibt in Stockholm auch das ein oder andere Lichtcafé. Da ist das Prinzip ganz ähnlich. Nur bestrahlt werden eben nicht Palmen, Kamelien und Passionsblumen, sondern verkümmerte Schattengewächse wie ich. Ein Käffchen mit der besten Freundin? Gerne, aber bitte nicht bei weniger als 2,1 Kilowatt. Besonders verzweifelte Sonnenhungrige reisen ein paar Stunden mit dem Auto und landen in einem ehemaligen Kuhstall mitten auf dem schwedischen Land. Die Besitzer des Hofes dort haben die Not ihrer Mitmenschen erkannt und haben den Stall in einen Südseestrand verwandelt. Ein paar große, leuchtkräftige Lampen, die das Sonnenlicht imitieren, Sandstrand, Liegestühle und Cocktails. Manchmal komme ich mir als zugewanderte Schwedin trotzdem ein bisschen komisch vor, so verweichlicht, nach dem Motto, wenig Sonne, naja komm, den anderen macht's ja scheinbar auch nichts aus. Und dann stehe ich da im Frühling im Bus und höre die Leute reden darüber, dass die Sonne wieder da ist, die Dunkelheit weg, endlich, endlich, man hat es mal wieder überstanden. Sagen also auch die, die ihr Leben lang schon hier wohnen. Und da denke ich dann, na gut, Der Mensch ist nun mal irgendwie nicht geschaffen für den Winter im Norden der nördlichen Halbkugel. Und zum Glück gibt es ja Gewächshäuser.
Und wenn die Sonne dann endlich wiederkommt im herbeigesehnten Frühjahr, dann müssen sich die alten Nordfrauen und Nordmänner natürlich gedacht haben, muss sie göttlich sein. Und eine Frau, weil sie doch alles fruchtbar macht, also eine Göttin. So kommt es, dass die Sonne bei uns weiblich ist, anders als im europäischen Süden. Sol heißt die Göttin mit dem Flammenhaupt im Norden, Sunna bei den Germanen, ihr Bruder ist Mani, der Mond. Auch bei den alten Ägyptern war die Sonne ein Gott, allerdings männlich, so wie auch bei den Griechen. Und bei den Römern heißt er Sol, wie bei den Nordlichtern, nur dass er männlich ist. Und dann kam einer, der sagte, es gibt diese ganzen Gottheiten gar nicht. Das Licht bin ich. Klaus Hofmeister aus unserer Kirchenredaktion, guten Tag.
Guten Tag.
Ich zitiere mal vom Anfang der Bibel. Da hieß es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. So beginnt die Bibel. Und es ist sofort klar, ohne Licht ist alles nichts und das Licht ist göttlichen Ursprungs. Aber da ist auch etwas anders, als es vorher war. Vorher war die Sonne, war das Licht der Gott selbst. Und jetzt plötzlich kommt das Judentum, der jüdische Gott daher und sagt, nö, ich war's.
Ja, das ist ein großer religionsgeschichtlicher Sprung, ein Schritt zur Aufklärung, wenn man so will. Denn tatsächlich wurde das Licht, wurde die Sonne vergöttlicht, zum Beispiel in Ägypten, aber auch in vielen anderen Sonnenkulten. Auch bei den Römern gab es das, da gab es diesen Sol Invictus, den unbesiegten Sonnengott, der zur Wintersonnenwende gefeiert wurde. Also das Licht, die Quelle des Lichts, die Sonne wurde vergöttlicht und jetzt kommt das Judentum daher und sagt, Gott macht das Licht. Und er spricht später dann im weiteren Verlaufe der Schöpfungsgeschichte, heißt es dann, er ist Schöpfer der kleinen und der großen Lampe. Also ein ganz instrumentelles Verhältnis zu diesen Göttern, kann man sagen, im Grunde auch fast ironisch, dass man sagt, diese große und die kleine Lampe, die hat unser Gott gemacht. Also das ist eine Abrechnung mit den alten Sonnenkulten, die es wirklich in sich hat.
Aber die Sonnenkulte waren vorher zentral. War das eigentlich wirklich so, dass die Sonnengötter die wichtigsten waren? In Griechenland war das ja nicht so. Also Amun-Re, der ägyptische Gott, ja vielleicht schon, aber die anderen?
Sie waren im Götterkosmos eben eine Äußerung, ist ja ganz klar. Das Licht ist eben Lebensspender Nummer eins. Ohne Licht kein Leben, kein Wachstum. Das ist eine elementare Erfahrungstatsache. Und die Erfahrungstatsachen waren eben auch im Götterhimmel abgebildet, aber eben als eine Tatsache unter anderem.
Und der griechische Sonnengott Helios war ja auch ein zweischneidiger Gott, denn er hat den Menschen letztlich die Freiheit gegeben. Er hat ihnen das Licht gegeben, er hat es uns geschenkt, er hat uns das Feuer gegeben. Wir haben es von ihm, wenn es auch geklaut war, aber egal, wir haben es von Helios bekommen. Das heißt, der Gott des Lichtes war auch einer, der die Menschen befreit hat.
Diese Befreiungsdimension des Lichtes, die spielt in der christlich-jüdischen Tradition eigentlich keine Rolle. Also da gibt es schon auch diesen Befreiungsgedanken, aber der wird ganz anders angedockt. Der wird in der Befreiung aus der Sklaverei, aus der Fremdherrschaft eben hergeleitet. Aber da ist das Licht nicht, wie in dieser Tradition, die Sie genannt haben, zu verorten.
Ist denn der christliche Gott dann oder sein Sohn auf Erden, der mit dem Stern von Bethlehem bezeichnet wird, hier musst du hinkommen, wo der Stern von Bethlehem über der Krippe leuchtete sozusagen, ist das auch ein Gott des Lichtes?
Es ist zumindest eine starke Metapher für Christus, die vor allen Dingen aus einem Evangelium dann entspringt, dem Johannesevangelium, das sehr stark mit diesem Dualismus zwischen Licht und Dunkelheit spielt. Da wird eben Christus als das Licht der Welt bezeichnet, das Licht, das in die Dunkelheit der Welt gekommen ist, das die Finsternis erleuchtet. Und da schließt sich dann dieser ganze symbolische Kosmos an, den wir bis heute kennen. Da kommt dann das Licht rein, die Kerzen. Und das ist dann auch zumindest spätestens nachdem es in diese dunkle Jahreszeit positioniert wurde, dieses Weihnachtsfest als das Fest des Erscheinens dieses Christuslichtes, da wurde das eben auch mit einer sehr starken Symbolik aufgeladen, die der Jahreslauf schon hergab, denn Weihnachten liegt ja genau bei der Wintersonnenwende, wenn die Tage wieder länger werden, wird es eben auch spürbar, dass das Licht über die Dunkelheit triumphiert.
Womit das Christentum aber auch den Römern ihr Fest geklaut hat, oder? Sol Invictus schon erwähnt.
Ganz genau, denn der römische Sonnengott, der Sol Invictus, dessen Fest wurde am 25. Dezember gefeiert. Und als das Christentum dann im Römischen Reich Staatsreligion wurde, hat das Christentum sozusagen dieses Fest einfach usurpiert. Die Christen haben das Fest des Soli Invictus einfach mit dem Lichtfest Weihnachten besetzt und so eine Art feindliche christliche Übernahme veranstaltet.
Gilt auch für die späteren Feuer- und Lichtfeste im Frühling dann, die Osterfeuer, ist das auch sowas?
Das Osterfeuer hat nochmal eine ganz archaische Symbolik, die zunächst mal nicht christlich besetzt war. Osterfeuer wurden schon in vorchristlicher Zeit praktiziert. Man versuchte sozusagen, dass die Sonne mit dem Frühlingsfeuer magisch auf die Erde herabzuziehen. Sie kennen vielleicht diese in den Alpen noch gebräuchlichen Dinge, dass man die Flammenräder von den Hügeln herabrollen lässt. Das zeigt das ja ganz beeindruckend, dass man eben die Sonne hier auf die Erde herabziehen will. Mit den Osterfeuern wurden dann auch im Tal die Frühjahrssonne begrüßt, galten auch als Kult zur Sicherung von Fruchtbarkeit. Und das spielt dann auch im Osterritual eigentlich die zentrale Rolle, denn auch da hat das Christentum wieder mal eine Lichtsymbolik für sich usurpiert. Ab dem 8. Jahrhundert in Frankreich war das dann plötzlich auch Osterbrauch, auch vor der Osternacht eben das Feuer anzuzünden und dann am Osterfeuer die Osterkerze anzuzünden, in die Kirche zu tragen. Und dieser Lichtritus der Erhellung der nächtlichen Kirche durch die Osterkerze, der ist ja bis heute geübt und sehr beeindruckend auch.
Die ältesten Kirchen, die ich je gesehen habe, stammen aus dem 4. Jahrhundert und stehen in Armenien. Und dort ist es so, dass im Frühling das Licht durch das Tor auf den Altar fällt, das schräge Licht am Morgen, und mittags das Licht wieder durch eine Aussparung im Dach wieder auf den Altar fällt. Mhm. Also das heißt, die Kirche spielt da auch oder hat in ihren Anfängen ganz, ganz sehr stark mit dem Licht gespielt, mit dem Sonnenlicht.
Ja, denn Christus, das Licht, das ist ja dann das Licht, das im Tageslauf im Osten aufgeht. Und insofern sind alle Kirchen nach und nach orientiert worden, also nach Osten hin ausgerichtet worden, da wo Christus aufgeht, wo die Sonne aufgeht. Und das ist ja bis heute noch so, die meisten Kirchen bei uns in Westeuropa sind eben orientiert nach Osten hin, eben zu diesem Licht hin gewendet. Also hat das Licht sozusagen auch in der Architektur seine Spuren hinterlassen.
Ex Oriente Lux.
Genau.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es werde Licht der Tag zum Ausklang der dunklen Jahreszeit. Es wird zwar jetzt erst noch Winter, vielleicht auch ein bisschen kälter, aber es wird heller, auch wenn man die Sonne nicht immer sieht. Definitiv wird es heller. Sie geht einfach früher auf und geht etwas früher unter. Jeden Tag ein paar Minuten. Jetzt kommt das erste von unseren drei heutigen Gedichten zum Thema Dunkelheit. Das erste stammt von Hermann Broch.
Die Straße unten ist nun nächtlich leer. Von fern tönt hier und da ein Nebelhorn. Und all das Nichtgetane macht mich schwer. Der Schlaf ist da, des Lebens End und Born. Die leichte Einsamkeit, die Schweres deckt. Beginne ich morgen wiederum von vorn? Noch wache ich, doch bald bin ich geweckt. Denn was wir wissen, kommt zu Tag, zur Nacht. Das Dunkel öffnet, was das Licht versteckt. Vor meinem Fenster stehen die Bäume sacht. Ich schau hinab, lösch dann die Lichter aus. Wie glücklich einen diese Stille macht. Und immer irgend fern ein Nachbarhaus.
Nachtterzien von Hermann Broch. Während die Literatur Licht und Dunkel mit Sprache setzen muss, können das andere Künste tatsächlich mit Scheinwerfern tun, was nicht unbedingt einfacher sein muss. Beim Film zum Beispiel gibt es nicht ohne Grund die lichtsetzenden Kameraleute, die im Englischen gerne auch mal einfach DOP genannt werden, Director of Photography, also Chefkamerafrau oder Mann. Das setzt das Ausrufungszeichen. Ohne Licht kein Schatten und ohne beides kein Film. Riccardo Mastrocola setzt jetzt Licht im Radio natürlich wieder nur akustisch.
Licht und Schatten, Helligkeit und Dunkelheit. Der Umgang damit gehört eigentlich in jedem Film zum Handwerk. Aber es gibt Filme, die das prägend eingesetzt haben als ästhetisches Mittel und damit Filmgeschichte geschrieben haben. Wie zum Beispiel Nosferatu, der Film, der kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1921 mit der Angst spielt.
Es gibt beispielsweise eine sehr schöne Szene, in der der Vampir, also diese unglaublich spindeldürre, spinnenhafte Figur des Max Schreck, die Treppe zum Zimmer seines nächsten Opfers emporschreitet. Und man sieht ihn als übergroßen Schatten die Stufen emporklimmen. Und das Ganze entfaltet so eine unglaubliche Unheimlichkeit und Bedrohlichkeit.
Stefanie Plappert ist Filmhistorikerin am Deutschen Filminstitut in Frankfurt. Sie erzählt vom experimentierfreudigen Kino der Weimarer Republik und wie es die technischen Möglichkeiten ausreizt. 1926 erscheint der Film Metropolis, in dem Hell und Dunkel selbst eine erzählerische Rolle übernehmen, eine zweigeteilte, unfaire Gesellschaft beschreiben.
Und zwar eine, in die, die im Dunkeln sitzen, die in etagenweise unter der Erde gruppiert sind, die die Maschine am Laufen halten, die Arbeiter, und die anderen, die davon zu profitieren vermögen, die Reichen, die in den luftigen Höhen, in den hellen Gärten, in den lichten Wohnräumen das Leben genießen können, die Industriellen.
Oben hell, unten dunkel. In diesem Fall steht das für Oberschicht und Unterschicht oder Reich und Arm, für Ausbeuter und Ausgebeutete. Aber richtig interessant wird es, sagt Stefanie Plappert, wenn Filmemacher versuchen, das Motiv aufzubrechen, Grautöne und Kontraste ins Spiel kommen, dann, wenn es uneindeutig wird. Dafür steht der Film Noir, wie man die amerikanischen Gangsterfilme der 40er und 50er Jahre bezeichnet. Beispiel Die Nacht des Jägers von 1955.
Wo Robert Mitchum einen Wanderprediger spielt, einen, der aus Geldgier sich in eine Familie einschleicht und dessen Figur aber eben auch durch diese ästhetischen Mittel eine extreme Dämonisierung erfährt.
Wie zum Beispiel in der düsteren Szene, in der Mitchum aus dem Dunkeln kommt und ihm in letzter Sekunde zwei Kinder entkommen, in einem Boot über den Fluss. Während der Film Noir das Licht und die Dunkelheit nutzt, um die Widersprüche in den Figuren zu betonen, machen es uns die meisten Hollywood-Produktionen dann doch viel einfacher. Das Böse wird vom Guten verdrängt, die Dunkelheit vom Licht. Meist ganz zuverlässig. Im Kinomärchen Star Wars zum Beispiel kämpfen die Jedi-Ritter gegen die, natürlich, dunkle Macht. Wobei der Kampf mit den Lichtschwertern leicht verwirren könnte. Die werden nämlich sowohl von den Guten als auch von den Bösen geschwungen. Da ist das Licht dann eben nur noch Lichteffekt. Ein Stilmittel. Ein Lichtstrahl in Rot, Grün oder Blau. Da schaut man gebannt hin, lässt sich blenden, denkt wenig nach. Aber genau dafür geht man ja auch gern ins Kino.
Na, mit Licht kann man auch töten, wenn es Laser ist zum Beispiel. Herbert Cibulska, Beleuchtungsmeister, Theaterwissenschaftler, Kameramann und Cutter, so die Ausbildung in der Reihenfolge, wie ich es mir angelesen habe, die Aufzählung der Preise für Lichtdesign und Lichtgestaltung, die ich so auf der Webseite gefunden habe, die lasse ich jetzt mal weg, sonst ist die Sendezeit vorbei. Guten Tag.
Guten Tag.
Aber bleiben wir doch erstmal bei dem Licht, mit dem Sie Ihre Lichtlaufbahn begonnen haben, beim Bühnenlicht, weil wir es gerade vom Film hatten. Ist das Lichtsetzen beim Film und auf der Theaterbühne vergleichbar? Also der lichtsetzende Kameramann mit dem Lichtmeister im Theater?
Es ist vergleichbar, aber die Arbeitsweise ist komplett anders. Wenn ich ein Licht für einen Film mache, für die Kamera mache, dann gibt es technische Parameter. Dann gibt es eine bestimmte Helligkeit, die ich erreichen muss, damit es qualitativ gute Bilder gibt. Mhm. Es gibt aber auch bestimmte Kontrastverhältnisse, die ich nicht überschreiten darf, dass der Film nicht ausbrennt oder dass es nicht zu dunkel wird. Und beim Theater arbeite ich fürs Auge. Und das Auge ist viel flexibler als die Kamera.
Das heißt, ich kann viel mehr machen auf der Theaterbühne?
Ja.
Auch mehr Kontrast setzen?
Ja.
Also mehr Schwärze und mehr Helligkeit?
Ja, ich kann übertreiben. Heillos übertreiben. Und das Licht bei der Bühne, das fängt auch nicht an mit dem ersten Bühnenlicht, sondern es fängt an mit dem Zuschauerlicht. Wenn der Zuschauer den Zuschauerraum betritt und die Bühne ist noch dunkel, dann kann ich über das Niveau der Beleuchtung im Zuschauerraum schon das Level setzen, wie dunkel oder wie hell ich das Anfangsempfinden haben möchte. Und deshalb ist die erste Stimmung, die erste Vorbereitung für die Lichtarbeit auf der Bühne ist die Arbeit am Zuschauerraum.
Also das heißt, wenn Sie den Effekt härter haben wollen, machen Sie das Licht heller im Zuschauerraum und dann die Bühne dunkler später?
Ja, oder umgekehrt? Oder wenn ich... anderer Ansatz. Beim Theater geht es immer um eine Geschichte. Mhm. Und das Licht erzählt die Geschichte mit. Mhm. Die Schauspieler erzählen die Geschichte, das Bühnenbild unterstützt die Geschichte, der Ton, die Komposition erzählt die Geschichte und das Licht erzählt auch die Geschichte. Und meine Arbeit als Lichtgestalter bei der Bühne besteht darin, die richtige Sprache zu finden. Wenn ich nicht arbeite, ist die Bühne dunkel, da sieht man nichts. Aber alles, was ich mache, alles, was ich erleuchte, ist auch eine Interpretation. Das heißt, die erste Entscheidung ist, wie hell ist es? Ist es gleißend? Ist es kontrastreich? Arbeite ich mit starken Schatten? Arbeite ich vielleicht schattenfrei? Das kann ich auch. Arbeite ich mit Farbstichen? arbeite ich mit Feinfarbnuancierung, arbeite ich mit Blendung. Ich habe ein großes Besteck und das Stück gibt letztendlich vor, welches Besteck richtig angesetzt ist.
Nun kann man, wie jetzt schon gesagt, das Bühnenbild, man muss es sogar mit dem Licht unterstützen.
Ja.
Aber man kann auch eigentlich ein Bühnenbild mit dem Licht machen. Man kann ja mit dem Licht auch bauen.
Ja, man kann den Raum interpretieren. Also ganz extrem ist, ich habe mal in Weimar eine Maria Stuart gemacht. Da habe ich Bühnenbild und Licht gemacht. Da habe ich das Geld nur dafür ausgegeben, ein gewaltiges Bodentuch streichen zu lassen. Das hat 10.000 von Euro gekostet. Die Bühne war 20 Meter breit und 35 Meter tief. Und ich wollte nur hinten den eisernen Vorhang als Bühnenabschluss haben. Ansonsten brauchte ich keine Raumbegrenzung. Ich kann damit ganz gut leben. Aber es gibt natürlich auch Bühnenbilder, wo ich per Lichtregie sagen kann, die Rückwand ist sichtbar oder ist nicht sichtbar oder wie ist sie sichtbar. Ich kann eine Raumperspektive machen, dass man spricht dann von der sogenannten Luftperspektive. Wenn ich hinten einen diffus blauen Hintergrund habe, wird der Raum tiefer. Wenn ich hinten wenn ich das hinten schwarz lasse, dann kommt die Handlung näher. Mit all diesen Elementen kann ich spielen.
Ist das die Farbe, die Sie jetzt schon zweimal angesprochen haben, ist die einerseits, weil Sie gesagt haben, diffus blauer Hintergrund, dann wird die Tiefe größer. Ist das an unserer Stimmung gezeitigt oder ist das ein Effekt, ein sichtbarer Effekt, den unsere Augen so verarbeiten?
Der ist sichtbar, der ist vor allen Dingen fühlbar.
Also Stimmung.
Ich behaupte jetzt mal, dass ein Großteil der fein nuancierten Farbänderungen gar nicht bewusst wahrgenommen wird. Wenn Sie sich vorstellen, hier an diesem Arbeitsplatz gibt es dieses Licht hier, ist relativ neutral weiß. Wenn Sie da vorne in den Vorraum gehen, gibt es ein relativ gelbes Licht. Das Blatt Papier bleibt immer weiß. Das heißt, der Mensch macht immer einen Weißabgleich. Ich kann aber
Was die Kamera sonst immer extra machen muss.
Ich kann aber ganz nuanciert einen Farbstich reingeben. Das wirkt direkt aufs Gefühl. Das heißt, ich kann einen Subtext machen über eine feine Farbnuancierung. Wenn ich einen leichten Blaustich reinmische ins Licht, dann wird es ein bisschen kühler, ein bisschen frostiger. Ich kann es wärmer machen. Ich kann ein bisschen grün rein, dann wird es gemein. Ich kann es ein bisschen mystisch machen. Also man kann einen kompletten Subtext über ganz feine Farbnuancierung machen, die man vom Auge kaum sichtbar wahrnimmt.
Das heißt, ich habe eigentlich könnte nicht nur eine Bühnenmusik haben, wenn es ein Stück ist mit Musik, sondern ich habe auch eine Lichtmusik, eine Beleuchtungsmusik.
Eine Lichtregie, ja.
Ja. Muss es eigentlich auf der Bühne, vielleicht ist es ein bisschen schon klar geworden, aber Sie haben gesagt, die Kontraste können ungeheuer stark sein, stärker als beim Film.
Ja.
Muss es auf der Bühne immer besonders viel Licht sein oder kann es eigentlich auch sehr wenig sein?
Es kann auch sehr wenig sein.
Also meine Bühnenerfahrung ist, ich bin kein Schauspieler, aber ich stand schon ab und zu mal auf einer Bühne und ich habe das Publikum immer nicht gesehen, weil ich immer geblendet war.
Ja, dann waren Sie im Licht. Also ein Schauspieler, der hat da seine Techniken. Da kann man sich dran gewöhnen. Aber die Zuschauerperspektive ist ja was anderes. Wenn ich arbeite, dann geht es vor allen Dingen darum, wie präsent will ich jemanden zeigen. Es gibt manche Stücke, da will ich, dass die Leute ganz genau hingucken. Das letzte Tanzstück, was ich beleuchtet habe, das ist mit Kampftechnik, mit Tänzern gemacht, die viel Kampftechnik einsehen. Die gucken sich zwischendurch ganz intensiv in die Augen. Da habe ich einen sehr großen Aufwand betrieben, die Gesichter so zu beleuchten, dass die wirklich bis in die letzte Reihe ganz klar und ganz deutlich zu sehen sind.
Mit Schatten oder ohne?
Diesmal.
Braucht man da Schatten dann?
Nein, diesmal, der Konturen? Diesmal ohne Schatten. Also, also wirklich, also wie eine Lupe. Ich nenne das manchmal Lupe. Also, dass man die Dinge sehr präzise, sehr nuanciert ausleuchtet, mit einem weichen Rand. Und das wirkt dann wie eine Konzentration. Es gibt aber auch Stücke, da arbeitet man mehr mit Flächen oder mehr mit Raumperspektiven. Es kommt immer aufs Stück an.
Aber die Lichtregie ist ein Teil der gesamten Regie oder sind Sie da völlig eigenständig und können da was anbieten als derjenige, der das Licht setzt?
Ich muss es anbieten, das ist der Job. Und die Arbeit läuft parallel. Also es gibt eine Lichtregie, die eingeübt wird, genauso wie die Tonregie oder genauso wie der Stage Manager die Auftritte organisiert. Und man kann es wie in Ebenen sehen. Also das Licht erzählt das Stück genauso wie der Ton und wie die Schauspieler. Das heißt, ich mache am Anfang ein Angebot, dann arbeite ich das aus. Am Anfang macht man so stichprobenartige Versuche und sagt, so und so geht es, könnte das Stück erzählt werden. Zwischendurch habe ich Proben alleine, stelle was vor, dann kommt die Regie dazu, guckt sich das an. So geht das Hand in Hand. Aber meistens laufe ich an einer ziemlich langen Leine.
Herbert Cibulska, Beleuchtungsmeister, Theaterwissenschaftler, Kameramann, Sie bleiben noch bei uns. Wir hören uns später wieder. Vielen Dank. Es werde Licht, der Tag zum Ausklang der dunklen Jahreszeit heute. Hier kommt die Dunkelheit des russischen Dichters Jakow Petrowitsch Polonsky.
Bin aufgewacht, allein und lausche aufmerksam ins Dunkel. Kein Funken ist zu sehen, die Schwärze bodenlos. Mir graut, in meinen Schläfen schlägt das Herz wie trunken. Bin ich erblindet oder täuscht mich dieses Dunkel bloß? Ich sehe nichts um mich her, auch nicht mich selbst. Was soll's? Doch je erkenne ich in dieser echolosen Schwärze, dort, wo vorm Fenster bergend die Gardine hängt, mit angestrengtem Blick ein fernes Licht, gedämpft. Kaum wahrnehmbar scheint's durch die Nacht herab zur Erde. Und dieser schwache Schein macht mir vollends nun klar, ich bin nicht blind. Und in der Finsternis muss alles in kaltem Licht prophetisch erst einmal erstrahlen, damit der Morgen hell und warm sich offenbart.
Wer die Dunkelheit überwinden will und nicht auf die Sonne warten kann oder wem die Sonne zu wenig ist, weil er die von Menschen geschaffene Dunkelheit erleuchten will, der muss Licht machen. Und darum geht's uns heute. Das sagte sich auch der im hessischen Lolla vor dem Zweiten Weltkrieg geborene und nach dem Krieg dann nach Düsseldorf zum Studieren gegangene Künstler Heinz Mack. Er suchte sich Gleichgesinnte und gründete in den 50er Jahren die Künstlergruppe Zero, um genau das zu machen, nämlich neues Licht nach der Dunkelheit. 3, 2, 1, 0.
Ich habe noch das Glück gehabt, den Pionier der Raumfahrt, Werner von Braun, kurz persönlich in Amerika kennenzulernen. Und das war dann der Countdown von 10 bis 5, 4, 3, 2, 1, 0, ab geht die Post. Von da an geht ein Zustand in einen anderen über, wie Otto Pino formuliert hat.
Zero, der Nullpunkt der Kunst. Alle Uhren auf Anfang.
Von da an passiert etwas, was vollkommen neu ist. Man verabschiedet sich von alten Strukturen und wendet sich einem neuen Raum zu, der vollkommen offen ist für die Imagination und auch für jede künstlerische Kreativität.
Wer von Heinz Mack erzählt, muss 1957 beginnen. Mack ist 26, hat die Düsseldorfer Kunstakademie abgeschlossen und steht vor einer Laufbahn als Kunstlehrer, verbeamtet natürlich. Dazu kommt es nicht. Mack und Otto Pine gründen die Künstlergruppe Zero. Später kommt der Nagelkünstler Günther Uecker hinzu. Die Männer wollen die Kunst an ihren absoluten Nullpunkt zurückführen und wenden sich den elementaren Dingen zu, Licht und Bewegung. Mack entwirft blankpolierte Metallreliefs, in deren zerklüfteter Oberfläche sich das Licht kunstvoll bricht. Er baut Prismen, Kuben, sich drehende Objekte. Mack bringt Licht zum Vibrieren, ist Luminoplastiker, Lichtskulpteur.
Entscheidend ist, dass alle diese Objekte, ob es nun ein Relief ist aus Metall, hochglanzpoliert, oder ob es eine Stele ist aus Glas. Das Eigentliche ist, dass alle diese Arbeiten für mich Gegenstände sind, die dem Licht einen Widerstand geben. Sodass also nicht das Metall mehr das Entscheidende ist, was Sie hier sehen, sondern das Licht, was auf diesem Metall vibriert.
Wie es sich für eine anständige Künstlergruppe gehört, unterhält Zero Verbindungen zu Gleichgesinnten im Ausland und hat ein eigenes Verlautbarungsorgan, das Magazin. Und wie es sich für Erneuerer der Kunst ebenfalls gehört, bleibt ihre Gruppe nicht ewig bestehen. 1966 ist Schluss.
Ich war derjenige, der als erster gesagt hat, nun reicht es. Und dahinter entstand das Bewusstsein, dass nach 10 Jahren eine Künstlervereinigung, ja, wie soll ich das sagen, ihr ein natürliches Ende findet, sobald sich so etwas institutionalisiert, sobald so etwas zu einer Art, ja, Verein wird, e.V.
Zero ist Vergangenheit, Mack aber hat Zukunft. 1959 bereits hatte er auf der Documenta ausgestellt, Anfang der 60er in New York gearbeitet. Ende der 60er Jahre erntet er die Früchte, wird gerühmt als Lichtmagier. Die Tate Gallery und das MoMA stellen ihn aus. Der eloquente, gut aussehende Jaguarfahrer Mack weiß, wie man sich präsentiert. schicke Kunst, die kein anderer macht, getragen von einer Idee. Auf der Suche nach einer neuen Dimension der Kunst werden wir auch neue Räume aufsuchen müssen, sagt er und begibt sich mit einem Filmteam in die Sahara. Dort stapft er im silbernen Astronautenanzug durch den Sand und baut riesige, technisch fantastische Masten ins gleißende Sonnenlicht. Heute heißt so etwas Land Art. Mack war ihr Pionier. Er entwirft eine Licht- und Wasserwolke für die Olympischen Spiele in München. Er arbeitet in Osaka und Osnabrück. Kunst im öffentlichen Raum. Mack stellt eine 66 Tonnen schwere Granitstele auf den Kölner Roncalli-Platz und er ist sich nicht zu schade für Lärmschutzwände an der Autobahn. Auftragskunst, spotten manche. Für Mack ist es eine Chance. Groß geht nur unter freiem Himmel und für das, was ihm wichtig ist, spielt Größe sehr wohl eine Rolle. Licht, Raum, Farbe. Seine 43 Meter hohe Skulptur vor der Daimler-Verwaltung in Stuttgart ist bis heute eine der höchsten Skulpturen Europas.
Hendrik Heinze über Heinz Mack, Otto Piene, Günter Uecker und die Nachkriegskünstler der Gruppe Zero. Kleine Erinnerung an Lichtkünstler, die die Nachkriegsjahre erhellt haben, von Hendrik Heine. Herbert Cibulska, Lichtdesigner, Lichtgestalter mit Lichtplanungsbüro in Frankfurt am Main, noch hier im Studio. Was ist bitte ein Lichtplanungsbüro? Was stelle ich mir darunter vor?
Ja, bei uns sieht es aus eigentlich wie bei Architekten. So weiße Tische, Regale, Bücher drin, Computer auf den Tischen. Es wird viel gezeichnet.
Mit der Hand?
Mit der Hand, ja. Mhm. Es hat eine große Renaissance. Also,
also nicht mehr mit dem Computer.
Ja, das machen wir auch, aber, aber eine Handzeichnung ist heute kurioserweise glaubwürdiger.
Mhm. Woran arbeiten Sie gerade?
Wir haben verschiedene Projekte. Eines hier in Frankfurt ist eine Lichtgestaltung für die Frauenfriedenskirche.
Die Frauenfriedenskirche in Frankfurt-Bockenheim auf der Ginnheimer Höhe heißt das, glaube ich, da. Genau. Ist ein gewaltiger Bau aus den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre, genau, von Hans Herkommer. Die hat vorne einen großen eckigen Turm und da sind riesige Portale drin, in der Mitte eine Madonna, bunte Portale. Und worum geht es jetzt bei der Lichtgestaltung?
Die Frauenfriedenskirche ist gestiftet von katholischen Frauen. Die haben 1918 Geld gesammelt.
Nach dem Krieg.
Nach dem Krieg als Mahnstätte, als Gedenkstätte für die gefallenen Söhne und Ehemänner. Mhm. Und die haben so eine Art frühes Crowdfunding gemacht. Also die haben Geld gesammelt. Und haben die besten Architekten, die es damals gab, zu einem Wettbewerb aufgerufen. Das ist alles dokumentiert im Deutschen Architekturmuseum hier in Frankfurt. Im Archiv kann man das nachlesen. In den Bauzeitungen von 1927 an bis ungefähr 32. Und da ist auch von dem gewinnenden Architekten Herkommer ein Lichtkonzept überliefert.
Für die Kirche, für den Innenraum der Kirche.
Für den Innenraum der Kirche. Und zwar hat der Herr Herkommer einen sogenannten Lichtgarten entworfen. Lichtgarten heißt künstliche Fenster, durch die Licht hineinfällt. Und er hat von einer Limburger Firma, die damals sehr berühmt war für Schaufensterbeleuchtung, Pioniere waren, hat er sich sogenannte Tiefstrahler da reinsetzen lassen, die damals der letzte Schrei waren, um Schaufenster zu inszenieren, um so den Kirchenraum zu inszenieren. Wenn man sich aber vorstellt, wie groß ein Schaufenster ist, selbst im KDW in Berlin, also über 4-5 Meter geht es da nicht hinaus. Der hat aber oben aus 17 Metern geleuchtet. Da kam das Entfernungslicht, das Entfernungsgesetz des Lichtes gilt auch in katholischen Kirchen. Da kam unten nicht mehr viel an. Und wie viel da ankam, ist auch überliefert. Es gibt einen Herrn Weise aus Leipzig, einen Elektroingenieur, der das damals beschrieben hat, das Lichtkonzept. Und er hat 1930 genau die Lichtwerte beschrieben, die Helligkeiten beschrieben, die erreicht worden sind. Und damals waren die da zufrieden. Und es gibt auch noch Zeitzeugen, die sich
an
die
Zeit erinnern. Und was kam unten an, gemessen wird in Lux?
30 Lux.
30 Lux. Was soll an meinem Arbeitsplatz von Licht sein?
500 Lux.
Da falle ich doch über meine eigenen Füße bei 30 Lux,
ja, oder? Das nicht ganz, aber es entspricht nicht mehr dem heutigen Sehkomfort.
Das heißt, eindeutig nicht. Wir haben es heute heller.
Ja.
Generell war es damals dunkler.
Ja.
Okay.
Also
warum kann es nicht wieder so dunkel sein wie damals?
Weil wir haben uns an ein bestimmtes Lichtniveau gewöhnt. Mhm. Also es gibt zwei Sachen. Ich hatte neulich ein spannendes Gespräch mit dem Beleuchtungschef der Oper hier in Frankfurt, der mir bestätigt hat, dass das dass die Stücke, die die lange im Programm haben, die heute heller machen als vor 10 Jahren,
okay,
weil die Leute es heller brauchen, heller wollen. Ein Großteil der Informationen haben wir heute von Bildschirmen. Das heißt, wir haben einen bestimmten Sehkomfort, eine bestimmte Helligkeit als Standard und ja, so ist es halt. Und
das heißt, Sie machen das jetzt so, wie das Herkomma damals geplant hat, aber Sie machen es heller? Oder machen Sie was Eigenes daraus?
Ja, es spielen ja mehrere Dinge eine Rolle. Also es gibt einmal den Landesdenkmalschutz, es gibt den Denkmalschutz der katholischen Kirche, den Professor Kloft, mit denen ich mich auseinandersetze, die Architekten und die springlebendige Gemeinde, die auf einem sehr hohen Niveau mit uns das alles besprechen und diskutieren. Und wenn ein Konzept überliefert ist und eine Kirche wird restauriert, renoviert, von Grund auf wiederhergestellt, dann komme ich ja nicht drum rum, da mal genau hinzugucken, was hat er denn eigentlich gewollt. So, und das stelle ich her und das kann ich heute viel besser herstellen als damals, weil ich kann heute mit dem Sehkomfort, den wir heute wollen, kann ich oben aus 17 Meter runter leuchten, sodass ich unten meine 150 Lux habe. Ist überhaupt kein Problem.
Mit LEDs?
Mit LEDs.
Also mit weniger Strom, als er damals verbraucht hat wahrscheinlich.
Ja, mit weniger Strom und vor allen Dingen das LED-Licht hat auch einen anderen Charakter. Also es ist etwas härter, es ist kontrastreicher. Das ist das Grundelement und dann muss man natürlich gucken, wie wird der Raum sonst noch genutzt. Der Altar wird neu gebaut, das heißt, der ganze Raum organisiert sich neu und da mache ich natürlich Ergänzungen, die es damals nicht gab.
Ich habe auf Ihrer Webseite gefunden, dass Sie ziemlich viel Kirchen beleuchtet haben schon.
Ja.
Ist das eine besondere Herausforderung, so für so einen sakralen Raum zu arbeiten?
Ja, das ist erstmal ist das eine ganz große Chance. Ein Investor hat ein Kommerzinteresse und eine Kirche hat ein Sinninteresse. Und das Sinninteresse finde ich für mich immer sehr viel interessanter als ein kaufmännisches Interesse. Und so ein Raum hat eine Geschichte. Ich glaube, ich habe im Moment kein einziges Projekt, was nicht denkmalgeschützt ist. Das heißt, wir sind inzwischen sehr dafür spezialisiert, in denkmalgeschützten Räumen moderne, adäquate Lichtlösungen zu finden. Und das ist wie so ein Abenteuer. Das ist auch sehr viel Pionierarbeit. Und das machen wir sehr gerne.
Und wenn Sie außen arbeiten, Sie haben ja auch Plätze neu beleuchtet. Wie ist eigentlich da das Verhältnis? Wie schaffen Sie die Balance zwischen Lichtverschmutzung und Beleuchtung?
Ja, das geht eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt einen Wettbewerb gewonnen in Arnsberg. Das ist das Zentrum der deutschen Beleuchtungsindustrie im Sauerland. Die haben einen Turm, der heißt Glockenturm. Der ist denen hoch und heilig. Und wir beleuchten den neu. Das wird gerade im Moment fertiggestellt, das Projekt. Und da war Teil der Ausschreibung, dass wir gemäß neuen Umweltschutzvorstellungen und Bedingungen keine Lighting-Pollution produzieren. Das kann man dadurch machen, dass also
keine Lichtverschmutzung.
Keine Lichtverschmutzung, dass wir einmal bei der Turmzwiebel, wir haben eine 40 Meter hohe Turmzwiebel, sehr dicht mit Leuchten an die Oberflächen, an die Ziegel, an die Schindel, Schindel rangehen. Dann haben wir Optiken, die einen solchen Abstrahlwinkel haben, dass es nicht in den Himmel streut und den Turm schafft selber, den beleuchten wir mit Projektoren, sodass wir ganz genau das Lichtfeld, was wir haben wollen, definieren
ausschneiden können.
Ausschneiden,
Sie können sozusagen das abschneiden neben dem Turm, das Licht.
Das schneiden wir weg.
Okay, das heißt, also man kann auch draußen in den öffentlichen Raum beleuchten, gezielt beleuchten, ohne dabei Lichtverschmutzung zu produzieren.
Ja, also weitgehend, natürlich.
Ja, hell muss schon sein.
Ein Quäntchen geht auch mal daneben, aber im Prinzip kann man sehr viel anders arbeiten als noch vor 15 Jahren. Die Beleuchtung, die da in Arnsberg installiert waren, waren dicke Scheinwerferbatterien. Mhm. Die haben in die Nacht geleuchtet und auch den Turm getroffen. Und man kann inzwischen anders vorgehen.
Herbert Cybulska, Lichtdesigner, Lichtgestalter mit Lichtplanungsbüro in Frankfurt am Main. Recht herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Es werde Licht, der Tag zum Ausklang der dunklen Jahreszeit. Hier kommt das Gedicht zu Licht und Dunkel von John Henry Newman.
Du freundlich Licht in tiefer Dunkelheit, geleite mich. Die Nacht ist finster und mein Weg ist weit, geleite mich. Bewahre meinen Fuß, was ferne liegt, ich frage nicht danach, ein Schritt genügt. Nicht immer war ich solchen Sinns und bat, geleite mich. Zu sehen, zu wählen, wünscht ich meinen Pfad, nun leite mich. Des Tages Blendwerk liebt ich, zagend zwar, doch stolzen Willens, achte nicht, was war. Wo deine Macht mich segnen mag, gewiss, sie leitet mich durch Moor und Marschen, Flut und Felsen, bis das Dunkel wich. Dann lächeln Engel in dem neuen Morgen, seit lange mir vertraut und einst verborgen.
John Henry Newman, Die Wolkensäule, so heißt das Gedicht. Und offenbar gab es da keine Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung, wir hatten es eben schon, ist ein großes Problem, das wir jede Nacht neu produzieren. Unsere Städte sind aus dem Weltall deutlich erkennbar, was ziemlich unsinnig ist, weil das keiner wissen will. Was aber auch zeigt, wie viel Licht wir verschwenden. Denn dass wir nach oben leuchten, ist ja nicht eigentlich die Absicht. Außerdem bringen wir damit dann im Sommer auch noch einen Teil der wenigen Insekten um, die der Pestizideinsatz über Jahre noch übrig gelassen hat. Also Kunstlicht sparen in der Nacht und dennoch genug davon haben, da wo es gebraucht ist, dann aber bitte nur da. Wie macht man das? Die Stadt Karlsruhe probiert das gerade aus. Anna-Theresa Kiefer hat es mitgetestet.
Es ist ganz schön düster hier, abends um 10 hinterm Hauptbahnhof in Kaiserslautern. Ich stehe auf einem Fußweg, der von einem Wohngebiet runter zum Hauptbahnhof führt. Vorbei an Bäumen und Sträuchern auf beiden Seiten. Für mich ist das so ein Weg, den ich mitten in der Nacht nur ungern allein entlanglaufen möchte. Aber es gibt hier auf dem Fautweg seit kurzem intelligente Straßenbeleuchtung. Die insgesamt 10 Laternen, die auch vorher schon auf dem 300 Meter langen Weg standen, wurden umgerüstet. Auf den ersten Blick sehen sie aber ganz normal aus. Auf den zweiten Blick fällt dann zum Beispiel auf, dass die erste Laterne hier am Weg so einen gelben Schalter hat, wie an einer Fußgängerampel. Wer will, kann die Helligkeit der Leuchten über diesen Schalter selbst erhöhen. Das werde ich jetzt gleich mal machen, denn im Moment sind die Leuchten gedimmt, um Strom zu sparen. Ich bin jetzt ein paar Meter zurückgegangen bis zu der ersten Leuchte hier am Weg. Und wenn ich jetzt da drauf drücke auf den Schalter, dann dauert es nur einen kurzen Augenblick und der ganze Weg wird deutlich heller. Das kann man auf jeden Fall erkennen. Und ich muss schon sagen, dass es gleich viel weniger gruselig aussieht. Mit dieser Erfahrung stehe ich nicht alleine da. Martin Verlage, Geschäftsführer von KL Digital, hat die Leuchten mitentwickelt und schon einige positive Rückmeldungen bekommen.
Am Wochenende hat ein Kollege von uns mal 3 Jugendliche interviewt, die vorne auf einer Treppenstufe sahen und wo dann eine junge Dame dann berichtete, sie wäre halt häufiger hier und müsste dann auch abends nach Hause hier den Fortweg hochlaufen und jetzt mit der neuen Beleuchtung würde sie sich viel sicherer fühlen. Und gerade dieser Sicherheitsaspekt ist ein wesentlicher Punkt, den wir mit dem Projekt erreichen möchten.
Doch es geht nicht nur um Sicherheit, sondern zum Beispiel auch um die Umwelt. Die Leuchten sind mit stromsparenden LEDs ausgestattet. Außerdem soll die Lichtverschmutzung verringert werden. Das bedeutet, dass das Licht nicht so sehr streut, sondern fast nur dorthin gelenkt wird, wo es auch hin soll, sagt Martin Verlage.
Die Leuchtenköpfe, dort wo die Leuchtmittel verbaut sind, verfügen über eine neue Spiegeltechnik, mit der das LED-Licht weiter und gleichmäßiger auf die Fläche ausgebracht werden kann. Dadurch gibt es kaum noch dunkle Ecken und die Beleuchtung kann auch sehr hell geschaltet werden, sollte es einmal erforderlich sein.
Zum Beispiel dann, wenn Unfälle passieren und die Umgebung für die Einsatzkräfte besonders ausgeleuchtet werden muss. Die intelligenten Straßenlaternen erfassen auch, wie viele Fußgänger unterwegs sind. Damit soll künftig besser vorhergesagt werden können, wie sich der Verkehr bewegt, auch um Staus zu vermeiden. Außerdem messen die Leuchten Luftdruck und Temperatur. Bei unter 4 Grad im Winter wird eine Glättewarnung auf den Boden projiziert, damit niemand ausrutscht. Was nach technischer Spielerei klingen mag, ist für Kaiserslautern ein Experimentierfeld. Und der Fautweg aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens gut dafür geeignet, sagt Martin Verlage.
Die Pilotstrecke dient dem Austesten von neuer Technologie, welchen Nutzen auch die neue Technologie den Bürgern bringen kann und was es bedeutet, überhaupt erstmal als Stadt ein neues Stück Technologie in die Hand zu nehmen und das potenziell auf 14.000 Masten zu bringen.
Was in Zukunft vielleicht an all diesen 14.000 Straßenleuchten Standard werden könnte, wird nun also an 10 ausprobiert. Das Ziel? Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung. Kaiserslautern ist eine von 13 Städten in Deutschland, die am Modellprojekt Smart Cities teilnehmen und vom Bund gefördert werden. Auch vom Land gibt es Unterstützung. Zurzeit arbeitet die Stadt an der Umsetzung von 8 Digitalisierungsprojekten. Dabei geht es unter anderem um Bildung in Kindertagesstätten und um teilautomatisiertes Fahren. Und eben um das Projekt Fautweg, mit dem Kaiserslautern nach Angaben von KL Digital nun die längste intelligente Strecke von Straßenleuchten in Rheinland-Pfalz hat.
Hier haben wir jetzt einen ersten Schritt gemacht, indem wir die grundsätzliche Technologie ausprobieren, auch die Akzeptanz der Bevölkerung sehen möchten. Finden die das gut? Lassen sich Sachen verbessern? Und dann gehen wir Schritt für Schritt in die nächsten Ausbaustufen.
Und auch dafür gibt es bereits Pläne, sagt Martin Verlage. Sie betreffen die Feuerwehrsirenen im Stadtgebiet, die alle abgebaut worden seien.
Da wird jetzt die Frage gestellt, muss man die wieder aufbauen oder kann man mit anderen Warnmitteln dieselbe Wirkung erzielen? Das lässt sich dann entsprechend hier an solchen Leuchten auch ausprobieren. Aber die Anwohner müssen jetzt keine Angst haben. Hier wird nicht alle 5 Minuten die Sirene losgehen.
Straßenleuchten, die mehr können als nur für Licht sorgen. Es gibt viele Möglichkeiten, neue Technologien einzusetzen. Wo es sinnvoll ist, sollen Projekte wie das am Fautweg zeigen.
Anna-Theresa Kiefer aus Kaiserslautern, dass es nicht Karlsruhe war, hat jetzt jeder gemerkt. Soweit das Licht in der Nacht, das wir sparsam und wirksamer einsetzen können, wenn wir es intelligent einsetzen. Und was ist mit dem Licht am Tag, mit der kostenlosen Energie, die die Sonne liefert? Wie steht es um deren Nutzung? Volker Klöß, Geschäftsführer des Vereins Sonneninitiative aus Marburg, der sich seit Jahren, nicht nur in Marburg, sondern überall, für den Ausbau der Photovoltaik einsetzt und schon viele Bürgersolaranlagen und kommunale Solaranlagen initiiert hat und gebaut hat. Guten Tag.
Ja, hallo.
Die erste Frage, wenn es um die direkte Umsetzung von Sonnenlicht in Strom geht, ist immer die, die kennen Sie schon, wird Ihnen immer gestellt. Ich mache es trotzdem nochmal. Wahrscheinlich in der dunklen Jahreszeit am besten. Lohnt sich Photovoltaik in einem Land, in dem es 4 Monate ziemlich dunkel ist, eigentlich überhaupt?
Naja, natürlich. Also man muss ja sehen, dass wir die Hälfte des Jahres ja weniger Licht haben im Winterhalbjahr, aber trotzdem im Winterhalbjahr wird 1/3 der Jahresleistung produziert. Also es ist eigentlich wichtig, dass es hell ist. Es muss gar nicht so intensiv die Sonne scheinen. Wärme ist eher ganz schlecht. Also Wärme verhindert den Stromfluss. Also die Winterjahreszeit ist gar nicht so schlecht, wenn nicht Schnee auf den Modulen liegt.
Dann kann man ja wegkehren, also wenn es nicht gerade ein hohes Dach ist, wo man von runterfallen könnte.
Genau.
Also der Wirkungsgrad der Photovoltaikanlagen, haben wir hiermit gelernt, ist in kühleren Gegenden eigentlich besser.
Ja, das ist richtig, ja, weil die Hitze den Widerstand in den Leitungen verstärkt. Also ein strahlender Tag im Februar, wo die Sonne richtig durch den Himmel durchkommt, das ist ein toller Tag für unsere Produktion. Die Tage sind halt im Winter nur so kurz.
Mhm. Zweite Gretchen, oder in diesen Tagen sollte man vielleicht Greta-Frage sagen. Lohnt sich Strom aus den Photovoltaikanlagen überhaupt finanziell? Haben wir da nicht via EEG-Gesetz eine Technologie gefördert, die den Strom viel zu teuer und ineffizient produziert?
Ja, das ist ein immer wieder geäußertes Argument, vor allem von den Lobbyisten, die natürlich die alte, klassische fossile Energieform noch weiter vertreten wollen. Es ist so, also seit es das EEG gibt, etwa im Jahr 2000, haben sich die Preise gefünftelt. Also um 80% haben wir heutzutage die Technik billiger, als es damals der Fall war. Und die Module sind etwa 2-mal so leistungsfähig. Also wir brauchen heutzutage nur 5 Quadratmeter Fläche, um 1000 Kilowattstunden im Jahr zu erzeugen, dem durchschnittlichen Strombedarf eines Bürgers in Deutschland.
Was kostet dann der Strom, der so erzeugt wird, tatsächlich in den Gestehungskosten?
Natürlich je nachdem an Aufwand, den man so hat, aber man kann sagen, teilweise große Gewerbebetriebe schon, also große Flächen, da kann man für 5 Cent den Strom erzeugen und kann damit innerhalb von wenigen Jahren die Photovoltaikanlage amortisieren, also abbezahlen. Und da wir davon ausgehen, dass die Technik etwa 30, 40 Jahre lang hält, kann man viele Jahrzehnte Strom fast umsonst produzieren.
Wenn das so toll ist mit den Photovoltaikanlagen, warum steht nicht auf jedem Dach in den Städten, das nicht verschattet ist, längst eine Anlage?
Tja, diese Frage stelle ich mir auch jeden Tag und für meine Freunde vom Verein Sonneninitiative ist das immer wieder eine Aufgabe, da zu argumentieren und dafür etwas mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Es liegt natürlich daran, dass teilweise auch Projekte umgesetzt worden sind in diesen Wildwestzeiten der Photovoltaik, also in den ersten Jahren der 2000er Jahre, dass viele Anlagen so gebaut worden sind, dass sie technisch nicht so ganz dem Standard entsprechen, wie wir ihn heutzutage haben. Aber wenn eine Photovoltaikanlage ordentlich gebaut wird, dient sie halt einer ewigen Stromproduktion. Und man muss einfach mehr Überzeugungsarbeit leisten. Also immer wieder darüber reden, wie in Ihrer tollen Sendung heute, dass man Strom günstig kostenfrei aus der Sonne erzeugen kann.
Wenn man das selber macht auf dem eigenen Dach oder auf den Dächern von Mietshäusern für die Mieter, dann ist das ja eigentlich eine richtige Innovation. Denn wenn ich für 6 oder 5 oder 6 Cent Strom bekomme und ihn nicht für 25 Cent kaufen muss, ist das doch eine gute Sache.
Ja, das ist der Fall. Also deswegen gibt es ja diese Mieterstrommodelle. Man muss jetzt immer genau aufpassen, wie man sie umsetzt, weil teilweise der Gesetzgeber immer noch Hürden eingebaut hat. Wichtig ist, wir entfernen uns in der Zwischenzeit auch von diesen EEG-Rahmenbedingungen, die es gibt.
Das erneuerbare Energiengesetz. Ich muss das nur immer mal übersetzen.
Genau, richtig. Das Gesetz, was so viel zitiert wird, dieses Gesetz liefert uns heutzutage eher den Rahmen, um den Strom, den wir als Überschuss produzieren, sicher in die Netze schicken zu können, wenn wir nicht eigenverbrauchen. Ansonsten wäre der Eigenverbrauch der Königsweg, weil, wie gesagt, man sich für wenige Cent Strom selber produzieren kann, gerade für viele Gewerbebetriebe auch eine wirtschaftlich ganz großartige Lösung. Es hat sehr stark halt damit zu tun, dass man einfach Flächen benötigt. Also das Thema sind einfach gute Flächen, Dächer, die in den nächsten Jahren nicht irgendwie saniert umgebaut werden müssen. Die gilt es zu finden und die lassen sich mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, optimal bebauen.
Aber die Hochschule Frankfurt hat doch sogar ein Solarkataster entwickelt, das für jedes Dach zeigt, ob sich darauf Photovoltaik lohnt. Also wir wissen es doch eigentlich, wo die Dächer sind.
Absolut. Also das kann man jedem nur empfehlen, sich unter dem Begriff energielandhessen.de, da wird das angezeigt, im sogenannten Solardachkataster des Landes, einen Überblick über die eigene Fläche zu schaffen. Da gibt es toll auch Berechnungstools, wo man für das eigene Dach und den eigenen Stromverbrauch, den man hat, auch mit E-Mobilität, mit Speichertechnik dazu, kann man das kalkulieren. Und im Endeffekt steht es jedem natürlich frei, für sein eigenes Dach zunächst mal sich zu informieren über dieses Kataster und dann einen Betrieb seiner Wahl zu finden, der eben eine schöne, ordentliche Anlage aufs Dach baut.
Letzte Frage, Herr Klöß. Wie machen wir es mit dem Speicher? Haben wir da eine Lösung, die bald kostengünstig ist und nicht unbedingt viele, viele Ressourcen verbraucht? Ich denke zum Beispiel an die berühmte Salzwasserbatterie.
Ja, das ist sicherlich der Fall. Also viele Speicher, die heutzutage angeboten werden, sind ja aufgrund auch knapper Ressourcen auch umweltmäßig eher bedenklich. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist halt die Lösung, um erneuerbare Energien ordentlich zu nutzen. Wir haben ja auch die Möglichkeit, über Wasserstoffproduktion zum Beispiel durch die Überschüsse, die man hat, die Energie tatsächlich so zu speichern und auch als Kraftstoff nachher zu verwenden. Also sicherlich ist die Speichersituation zu lösen, das muss einfach stärker in den Fokus kommen. Und wir haben ja heutzutage gerade im Bereich der automobilen Speicher schon sehr billige Lösungen, die aber leider im Bereich der Anwendung Photovoltaik oder bei Windspeicher noch nicht so günstig sind. Aber das ist nur eine Frage der Nutzung. Also je mehr Speicher gebraucht werden, desto billiger wird die Technik.
Also eine sonnige Zukunft, sagt Volker Klöß, Geschäftsführer des Vereins Sonneninitiative aus Marburg. Recht herzlichen Dank. Es werde Licht. Das war der Tag zum Ende der dunklen Zeit, die wir hiermit ausgerufen haben. Es wird jetzt jeden Tag ein bisschen heller, wenn es auch Winter wird. Wir glauben dran, wir wissen es nämlich. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören bei www.hr2.de oder in der ARD Audiothek. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.